Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate
Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und YouTube. Heute in der Sendung geht es um die Affiliate Marketing Trends 2020 und ich werde heute mit meinem Co-Moderator und Stammgast Ingo Kamps über die weiteren Entwicklungen im Affiliate Marketing sprechen. Wir sprechen über Herausforderungen, aber auch Chancen für Affiliates und Advertiser im Affiliate Marketing. Sprechen natürlich auch über Themen wie E-Privacy, wie Browserregulierungen, aber auch über die Ergebnisse unseres Affiliate Trend Reports. Das heißt, was sind so die bedeutendsten Publisher-Modelle für Advertiser in 2020? Was sehen Affiliates so als die größten Probleme, aber auch Herausforderungen in 2020? Und ja, deswegen werden wir heute intensiv auf die Trendthemen im kommenden Jahr eingehen. Bevor wir allerdings über die Trends sprechen, möchte ich euch noch ein bisschen verspätet ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich wünsche euch natürlich für das kommende Jahr viel Erfolg und vor allem ganz viel Gesundheit. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr euch Ziele setzt für das neue Jahr oder ob ihr auch bestimmte Vorsätze habt. Ich kann euch mal ein bisschen erzählen, wie das bei mir immer so ist. Diejenigen, die mich kennen, die wissen ja, dass ich ein sehr zielorientierter Mensch bin, der sich auch immer Ziele setzt. Und bei mir ist es tatsächlich immer so, dass ich mir am 31.12. immer hinsetze, ein bisschen in mich gehe und mir überlege, was möchte ich denn eigentlich im kommenden Jahr erreichen? Was sollen so Ziele sein? Und da geht es gar nicht so sehr, dass es irgendwelche Vorsätze sind wie ja irgendwie mehr Sport machen, weil ich eh schon dreimal in der Woche Sport mache oder irgendwie weniger Alkohol, weil ich eh wenig Alkohol trinke. Also es geht gar nicht so um so allgemeine Phrasen, sich als Vorsätze zu nehmen, sondern bei mir ist es immer so, dass ich mir ganz konkret Ziele setze, die ich im kommenden Jahr, also in 2020, erreichen möchte. Und diese Ziele überlege ich mir ganz genau. Das sind meistens so ja 6 bis 7 Ziele, die ich mir überlege. Und die schreibe ich mir dann auf einen Zettel, der dann das ganze Jahr an meinem Schreibtisch liegt. Und ich glaube daran ganz fest, dass wenn man sich solche Ziele, solche Visionen setzt und die sich auch schriftlich notiert, dass man die eher erreicht wie bestimmte Vorsätze, die man ja einfach mal so vor sich hin sagt und sagt, okay, das sind so meine Vorsätze fürs kommende Jahr. Und ich kann euch ja mal ein paar so Ziele nennen, die ich in den letzten Jahren immer so hatte oder die ich für dieses Jahr habe. Und da ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich immer 80-90% der Ziele erreiche, die ich mir jedes Jahr setze. Das sind natürlich private Ziele, dass wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie mal wieder ein neues Land erforschen, dass ich zum Beispiel in den letzten Jahren gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mal im kommenden Jahr in die Karibik fahren oder ich möchte jetzt irgendwie mal nach Kuba fahren, dass ich mir das dann ganz konkret auch notiere und sage, ich möchte im kommenden Jahr in die Karibik. Und dann war es tatsächlich in den letzten Jahren so, dass es dann auch so erfolgt ist. Oder dass ich mir zum Beispiel die Fußball-EM in Frankreich war 2016, genau, dass ich mir gesagt habe, im Dezember 2015, ich möchte in 2016 auf jeden Fall ein Spiel der Fußball-EM in Frankreich anschauen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mich beworben habe bei der UEFA und dann Karten bekommen habe für ein Spiel von Deutschland gegen Nordirland in Paris. Also ich sage mir dann ganz konkret, was ich mir vornehme und schreibe das dann auch so auf. Dann sind es andere persönliche Dinge, wie dass ich sage, ich möchte bis Ende des Jahres ein Gewicht von x Kilogramm erreichen, was ich allerdings meistens nicht schaffe, aber es geht wahrscheinlich den meisten so. Aber ich versuche es dann zumindest dahingehend ja auch hinzuarbeiten durch bestimmte Sportmaßnahmen oder Ernährungsmaßnahmen. Dieses Jahr habe ich mir als Vorsatz oder als Ziel vorgenommen, dass ich mich mehr in das Thema Meditation einarbeiten möchte. dass ich bestimmte Urlaubsorte erreichen möchte. Aber dann gibt es natürlich auch immer bestimmte Business-Ziele, die ich mir notiere. Das sind zum Beispiel, dass ich entweder, wenn ich einen ganz bestimmten Wunschkunden vor Augen habe, dass ich sage, ich möchte im kommenden Jahr den Kunden gewinnen. Und dann, wenn man dieses Ziel hat, dann hat man natürlich die Herausforderung und kann sich überlegen, okay, mit welchen Maßnahmen nach und nach nehme ich zuerst Kontakt auf mit diesem Kunden, biete ihm verschiedene Möglichkeiten an der Zusammenarbeit und irgendwann kommt dann vielleicht die Situation, dass man wirklich in das persönliche Gespräch mit dem Kunden gehen kann und ihn dann davon überzeugen kann. Oder dass ich mir als Ziel setze, ich möchte jetzt zum Beispiel 3 Kunden aus der Branche XY im kommenden Jahr gewinnen. Das sind so verschiedene Business-Ziele, die ich mir jedes Jahr setze für bestimmte Produkte, bestimmte Leistungen. Vielleicht klingt das auch jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube tatsächlich daran, dass, ja, klingt das vielleicht blöd, aber dass das Universum da auch irgendwie einen Einfluss drauf hat, wenn man Wünsche hat, wenn man Ziele hat, die man ganz fest verfolgt, die auch zu erreichen. Ich habe da ein Beispiel, ich habe mir vor 10 Jahren als Ziel gesetzt, ich möchte im kommenden Jahr ein Haus kaufen und dann war es tatsächlich so, dass es sich ein paar Monate später ereignet hat, dass eben genau mein Wunschhaus zum Kauf angeboten wurde und ich mir das dann gekauft habe. Kann es natürlich Zufall gewesen sein, aber ich glaube fest daran, wenn man sich Ziele ganz fest definiert, sich diese aufschreibt und dann wirklich tagtäglich verfolgt, dass man die dann auch erreichen kann. Das war einfach mal so ein bisschen persönlicher Einblick, wie ich mit Zielen umgehe, welche Ziele ich mir so setze. Und ja, vielleicht war das für euch so eine Inspiration, um euch vielleicht auch mal für die Zukunft Ziele zu setzen. Ein Business-Ziel für 2020 ist natürlich unsere Affiliate Conference, die am 9. November wieder im Hilton am Münchner Flughafen stattfindet. Und das Besondere dieses Jahr ist ja, dass es die 10-jährige Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Conference ist. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, ich bin momentan an sehr viel ganz, ganz tollen Speakern dran. Ich hoffe, dass es mit der Keynote klappt, die ich mir vorgestellt habe, aber möchte ich jetzt noch nicht zu viel versprechen. Aber ich möchte natürlich, dass die 10-jährige Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Conference auf jeden Fall für alle Teilnehmer ein tolles Fest wird, eine tolle Veranstaltung wird. Und deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, es gibt noch bis zum 31. Mai Early Bird Tickets zum Preis von 239 Euro. Wir haben jetzt bereits über 150 Tickets verkauft, was zu so einem frühen Zeitpunkt wirklich für uns ein neuer Rekord ist. Und ja, von dem her würde ich mich natürlich freuen, viele von euch auf der Affiliate Conference zu sehen. Wenn ihr auch Bock habt, einen Vortrag zu halten, dann meldet euch gerne bei mir. Ich kann letztendlich die Agenda nur so zusammenstellen, wenn ich konkrete Vorschläge von euch bekomme für Themen, die ihr gerne präsentieren wollt. Wenn ihr allerdings auch Lust habt, euch als Unternehmen zu präsentieren mit einem Ausstellerstand, mit einem Workshop, mit einem Sponsoring, dann meldet euch gerne auch bei mir. Sei es wie es ist, auf jeden Fall findet am 9.11. die Affiliate Conference 2020 statt und ja, ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Das soll es aber soweit schon gewesen sein und dementsprechend sprechen wir jetzt direkt mit dem Ingo Kamps über die Affiliate Marketing Trends 2020. So, unser Stammgast, der Ingo Kamps, ist jetzt in der Leitung und spricht jetzt mit mir über die Affiliate Trends 2020. Hallo Ingo, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, guten Morgen, Markus. Danke, dass du mich mal wieder zu Gast hast. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir einen Podcast aufzunehmen.
Ja, ebenso, ebenso. Wir wollen ja über unseren großen Affiliate Trend Report 2020 sprechen, zu dem wir dieses Jahr wie immer über 1000 Affiliates, Advertiser, Agenturen und Netzwerke zu den wichtigsten Trends und Entwicklungen der Affiliate-Branche befragt haben. Und daraus sind natürlich einige Thesen entstanden, einige Trendausblicke fürs kommende Jahr, für 2020. Und darüber wollen wir heute diskutieren und fangen jetzt einfach mal an mit dem Umsatzrückblick für 2019. Das heißt, wir haben die Affiliates, Advertiser und Agenturen gefragt, wie denn so das vergangene Jahr bei ihnen gelaufen ist. Und bei 74% der Affiliates konnten einen Umsatzanstieg feststellen. Bei den Agenturkunden waren es sogar 90% und bei den Merchants waren es 61%. Die sagten, sie hatten letztes Jahr eine positive Umsatzentwicklung. Und ich von meiner Seite muss sagen, das deckt sich eigentlich auch mit den Zahlen unserer Kunden, die wir als Agentur betreuen. Auch da war es so, dass wir eigentlich bei allen unserer Kunden ein Umsatzwachstum hatten, außer bei Kunden, die jetzt vielleicht strategische Änderungen vorgenommen hatten, wie zum Beispiel, dass sie einen Basket Freeze eingefügt haben oder ähnliches. Aber dennoch haben sie einen Umsatzrückgang, der sich dann eben nur verteilt auf andere Kanäle. Also von dem her kann ich eigentlich das Ergebnis so von meiner Seite bestätigen. Es würde mich mal natürlich von dir interessieren, Ingo, du bist ja auch selber als Affiliate aktiv. Siehst du das ähnlich? Konntest du auch vielleicht auch bei den Partnerprogrammen, die du bewirbst, Umsatzsteigerungen feststellen oder siehst du es anders?
Nee, also grundsätzlich sehe ich das genauso. Das überrascht mich auch nicht. Wir haben immer noch eine sehr starke Wirtschaft, gerade auch im Jahr 2019 gehabt. Und auch noch weiterhin, dass sich eben Verkäufe aufs Internet übertragen, die vorher offline passiert sind. Also deswegen bin ich grundsätzlich schon mal nicht überrascht, dass dieses Wachstum da ist. Ich kann das auch aus eigenem Erlebnis bestätigen grundsätzlich. Das gilt natürlich nicht für alle Advertiser. Also wir haben natürlich auch zum Teil welche in gesättigten Märkten. Da merkt man, das sind dann eher Seitwärtsbewegungen. Aber insgesamt haben sich sehr viele ältere Shops auch positiv entwickelt. Neue sind hinzugekommen. Also von daher kann ich die Entwicklung und die Beobachtung, die ihr gemacht habt, da eindeutig bestätigen.
Genau, dann schauen wir uns mal die Umsatzprognose für 2020 an. Nachdem ja scheinbar das vergangene Jahr so gut gelaufen ist, müsste ja eigentlich die Stimmung auch ganz gut sein. Hier war das Ergebnis, dass bei den Merchants 78% mit steigenden Umsätzen rechnen für 2020. Und bei den Affiliates und Agenturen und Netzwerken sehen für 2020 auch steigende Umsätze, allerdings etwas verhaltener. Also wir sehen, dass 61% der Affiliates zwar ein Umsatzwachstum für 2020 erwarten, allerdings waren es 2019 bei unserer Trendumfrage noch 76%. Und ähnliches auch bei den Agenturen. Auch hier rechnen zwar 59% mit einem Umsatzwachstum für 2020, aber auch hier waren es 2019 noch 84%. Also man sieht, dass zwar vor allem Affiliates und Netzwerke und Agenturen ein Umsatzwachstum sehen, allerdings ein bisschen verhaltener, als das noch im vergangenen Jahr war. Was siehst du denn da so als Grund dafür?
Ja, also ich gehe davon aus, dass vieles sich eben aus diesen Unsicherheiten, aus den Entwicklungen, wie ist das mit den Browsern, wie kann noch getrackt werden? Auch die E-Privacy-Richtlinie ist ja nicht vom Tisch, ist jetzt erstmal weg, aber diese Unsicherheit, das merkt man auch in allen Gesprächen, die man führt, ist natürlich allgegenwärtig. Also gar nicht mal haben wir das Wachstum im E-Commerce, sondern was kann der Affiliate-Kanal davon dann entsprechend auch messen? Da ist sicherlich ein Teil der Unsicherheit, hat er seinen Ursprung. Dennoch ist es ja insgesamt ein relativ positiver Ausblick. Ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt schon doch auch einen etwas wirtschaftlichen Abschwung in einigen Branchen haben werden. Ob das jetzt E-Commerce und sowas betrifft, weiß ich noch nicht. Ich gehe jetzt so eher von Automobil und solchen Sachen aus. Es kann sich aber auch gegenseitig natürlich etwas befruchten, wenn man es positiv sagen möchte. Insgesamt aber dennoch sind es ja gute Ergebnisse. Also der Glaube an Wachstum ist da. Ich glaube auch durchaus, dass wirtschaftlicher Abschwung eine Chance ist. Wir haben das 2008 erlebt, dass viele Advertiser eben in Zeiten, wenn die Wirtschaft nicht ganz so rund läuft, ihren Blick aufs Performance-Marketing richten. Da wir ja eben den Vorteil haben, dass immer Transaktionen und solche Dinge nur vergütet werden und nicht reine Werbeleistungen.
Genau, und weil halt Affiliate-Marketing halt auch den Vorteil hat, wie du sagst, performance-orientiert, dass man halt es nicht wie zum Beispiel bei Google-Ads auf CPC-Basis vergütet oder bei Facebook-Ads, sondern dass, wenn es mal einen wirtschaftlichen Abschwung geben sollte, halt Performance-Marketing den Vorteil hat, dass es halt sehr transparent ist, dass es sehr gut messbar ist. und dass man halt auch ja sein Budget so investieren kann, dass es sich halt auch lohnt, wenn dann auch ein entsprechender Umsatz generiert wird.
Ja, ich glaube sogar, dass momentan noch viele Budgets in andere Kanäle gesteckt werden, die eben nicht diese klare Messbarkeit haben. Also das merkt man immer gerade, wenn es der Wirtschaft sehr gut geht, dann wird eben auch sehr viel Werbebudget ausgegeben. Man schaut nicht ganz so genau hin, was jetzt davon effektiv ist oder nicht. Und da sehe ich sogar eine große Chance für Affiliate und Performance Marketing, dass Budgets vielleicht ein Stück weit dann umgeschiftet werden, da der Advertiser eben bei uns eine klare Handlung, also einen Verkauf oder ein Lead oder sonstige Sachen hat.
Schauen wir uns mal die Wachstumspotenziale in 2020 an. Das war ja auch eine Frage an die Affiliates und Merchants, wo sie denn eben, wenn sie schon ein Wachstum sehen, hier die Potenziale sehen. Bei den Affiliates ist es so, dass sie das größte Wachstumspotenzial mit 50% nach wie vor in besseren SEO-Platzierungen sehen. Das war, glaube ich, auch im letzten Jahr schon so, was natürlich völlig klar ist, weil sie dadurch natürlich mehr Traffic bekommen. Gefolgt von besseren Tracking und Provisionserhöhungen mit jeweils 46%. Bei den Agenturen und Netzwerken ist es so, dass sie das größte Wachstumspotenzial vor allem in attraktiveren Endkundenaktionen sehen und im zusätzlichen Budget in Form von WKZ und alternativen Vergütungsmodellen mit jeweils 56%. Und bei den Merchants, die sehen das größte Wachstumspotenzial ebenfalls in attraktiven Endkundenaktionen mit 61% und neuen Affiliates mit 52%. Das heißt, man sieht vor allem bei Agenturen und Merchants, dass anscheinend sehr viel Wachstumspotenzial in Aktionen und Endkundenaktionen gesehen wird. Ist das denn aus deiner Sicht jetzt auch als Affiliate nach wie vor so ein großer Hebel, dass man mit attraktiven Endkundenaktionen dann wirklich auch den Umsatz steigern kann?
Ja, also wenn wir uns den Black Friday jetzt anschauen, der ja auch jetzt inzwischen in Deutschland ziemlich gehypt wird, in meinen Augen schon manchmal überhypt, aber wenn wir uns den jetzt eben anschauen, das ist ja so eine klare Endkundenaktion und der ist ja bombastisch gelaufen jetzt im letzten Jahr. Also von daher kann ich das durchaus auch bestätigen. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht das ganze Jahr zu einer einzigen Endkundenaktion macht. Aber ich glaube, da sind schon Möglichkeiten, dass dort eben Wachstum erzielt wird. Von daher kann ich das bestätigen. Und man kennt ja auch so die Arbeit der Agenturen grundsätzlich. Die Agenturen brauchen immer etwas von den Advertisern, etwas, was sie zu den Publishern kommunizieren können. Das sind natürlich Endkundenaktionen und auch wir jetzt im Bereich Display. Ich kann schon sagen, dass gerade Display-Werbemittel, die natürlich irgendwelche Aktionen und seien es Preissenkungen und solche Dinge kommunizieren, besser laufen und besser konvertieren. Da überrascht mich das genauso wenig wie jetzt die Aussage der Affiliates, dass sie mehr SEO-Traffic wollen. Wer möchte das nicht? Da bin ich tatsächlich aber ein bisschen skeptisch, dass der Weg von Google derjenige ist, Affiliates mehr Traffic jetzt zu liefern.
Ja, das wird auf jeden Fall schwieriger, das stimmt.
Das wird auf jeden Fall schwieriger, alleine durch die Gestaltung der Suchergebnisse. Aber Google mag sicherlich auch diese Intermediäre eigentlich nicht so gerne.
Ja, wobei das wahrscheinlich auch immer vertical abhängig ist. Also wenn man sich bestimmte Branchen anschaut, wie die Telco-Branche oder die Finance-Branche, da gehören natürlich Vergleichsseiten, Content-Seiten immer noch mit zu den größten Affiliates, weil sie halt immer noch durch den Vergleich verschiedener Anbieter immer noch Top-Positionen haben. Aber es wird auf jeden Fall eine größere Herausforderung zukünftig. Was man allerdings auch sieht auf Platz 2 bei dem größten Wachstumspotenzial aus Sicht der Affiliates ist, dass sie eben Wachstumspotenzial sehen, wenn das Tracking besser wird. Das werden wir jetzt dann auch gleich sehen, dass sich dieses Thema durchziehen wird, wie so ein roter Faden, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und zwar kommen wir jetzt nämlich auch schon zu den Trends 2020. Das heißt, wir haben auch die Affiliates und Advertiser gefragt, was denn aus ihrer Sicht so die größten Trends sind in 2020. Und Affiliates sehen vor allem mit 82% den weiteren Anstieg des mobilen Traffics als größtes Trendthema, gefolgt von Cookie-Consent-Tools mit 43%, dann die E-Privacy-Problematik, gefolgt von der Adblocker-Problematik mit 39%. Dann kommt das Thema Cross-Device-Tracking und Browser-Probleme mit 32%. Und man sieht halt dadurch, dass halt insgesamt, wenn man es sieht, E-Privacy, Adblocker, Cookie-Consent, Cross-Device, Browser-Probleme, dass eigentlich im Großen und Ganzen dieses ganze Thema Tracking schon aus Sicht der Affiliates eins der größten Trendthemen in diesem Jahr überhaupt ist. Und ich glaube, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Glaubst du, dass es dieses Jahr wirklich das herausstechende Thema im Affiliate-Marketing sein wird?
Ja, das glaube ich schon. Also natürlich ist es das dominante Thema eigentlich immer, weil Affiliate-Marketing basiert ja auf einem funktionierenden Tracking. Also ohne ein funktionierendes Tracking kein Affiliate-Marketing. Und die Dominanz kommt natürlich auch sehr stark aus dieser Unsicherheit. Wir wissen alle nicht so richtig, also jetzt auch die Experten, wenn ich jetzt zum Beispiel an den André Kögler denke, der sich ja sehr tief mit der Materie befasst. Aber niemand hat jetzt so diese klare Sicht, wo geht's hin, wann ist dieser Prozess abgeschlossen, wie tracken wir dann zu diesem Moment und wie können wir uns sicher sein, dass wir auf Jahre mit dieser Variante alle gut leben können. Dadurch ergibt sich natürlich eine sehr große Unsicherheit. Merkt man auch, dass das Thema halt in sehr vielen Gesprächen einfach schnell an die Tagesordnung kommt. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist das dominante Thema. Mhm. An der Stelle.
Das sehen wir auch bei der nächsten Frage aus unserer Umfrage, nämlich was denn so die Herausforderungen und Probleme in 2020 sein werden. Und da sehen die Affiliates mit 61% vor allem das fehlende Cross-Device-Tracking bei den Merchants als eines der größten Probleme in 2020, was wiederum natürlich bestätigt, weil sie gleichzeitig als eines der größten Trendthemen den Anstieg des mobilen Traffics sehen. Genauso sehen Sie als großes Problem in 2020 das fehlende Mobile-Tracking bei Merchant mit 57% und das intransparente und nicht funktionierende Tracking mit 54% sowie dass eben Tracking-Cookies von Adblockern geblockt werden mit 46%. Also auch ähnlich wie bei den Trendthemen sehen die Affiliates eben auch insgesamt das ganze Thema Tracking auch als eines der größten Probleme und Herausforderungen im Affiliate-Marketing. Ähnlich ist es auch mit dem ganzen Thema ITP und Browser-Sanktionen gegen Tracking, was mit 39% als eines der wichtigsten Herausforderungen gesehen wird. Genauso wie Last-Cookie-Wins-Vergütung mit 36% aus Sicht der Affiliates die größte Herausforderung ist. Also auch hier sieht man wieder ganz deutlich, wie wichtig eigentlich ein transparentes und funktionstüchtiges Tracking für die Affiliates ist. Wenn man sich die Sicht der Merchants anschaut, hier ist es so, dass 59% das Thema Cookie-Consent-Management als eines der größten Trendthemen und Herausforderungen sehen, gefolgt von E-Privacy-Problematik mit 55% sowie Mobile-Marketing mit 41% und mit 32% sehen die Merchants eben die Themen Attribution und Customer-Journey-Tracking und Cross-Device-Tracking und Adblocker-Problematik als die größten Trendthemen für 2020. Also man sieht im Großen und Ganzen, wenn man das ein bisschen zusammenfasst, dass auch bei den Problemen und Herausforderungen sowohl Affiliates als auch Merchants dieses ganze Thema Tracking, aber auch wie gehe ich mit einer möglichen E-Privacy-Verordnung, wie gehe ich mit den Veränderungen der Browser hinsichtlich, dass Third-Party-Cookies geblockt werden, wie gehe ich damit um, dass ich eigentlich das Nutzer-Opt-in der User brauche über ein Cookie-Consent-Tool. Das ist scheinbar für 2020 eines die führendsten Themen überhaupt. Auch wenn man sich anschaut, was sind denn so die Wünsche der Affiliates fürs kommende Jahr, dort sagen 57% als den größten Wunsch der Affiliates ein sicheres Tracking, zum Beispiel auf Basis von First Party oder Master Tag Tracking, gefolgt mit 57% der Affiliates, die sagen, dass sie sich ein Cross-Device-Tracking wünschen. Und 54% der Affiliates wünschen sich generell auch eine höhere Wertschätzung und 50% mehr Transparenz und Einblicke in die Tracking-Logik. Und bevor ich die Frage an dich stelle, warum sich die Affiliates vor allem mit 54% eine höhere Wertschätzung wünschen, frage ich dich jetzt, glaubst du, dass die Wünsche der Affiliates für ein besseres Tracking von den Merchants noch nicht entsprechend wahrgenommen wird oder noch nicht entsprechend ernst genommen wird?
Ja, also ich bin jetzt nicht so überrascht über die Aussage. Das korreliert ja auch sogar ein bisschen mit dieser Aussage, sie wünschen sich eine höhere Wertschätzung. Ich selber hatte jetzt gerade wieder den Fall, dass ein Advertiser einfach mal alles wegstorniert hat, also ist neu gestartet und hat dann einfach mal so nach ein paar Wochen einfach mal 100% wegstorniert mit einer falschen Begründung. Also es wäre ein ungültiger Gutscheincode verwendet worden. Und du weißt, wir verwenden keine Gutscheincodes. Und bei mir muss man sogar sagen, ich habe ja immer noch ein sehr gutes Verhältnis auch zu den Advertisern. Also glaube ich, dass jetzt Affiliates, die gar nicht so engen Draht mit den Advertisern haben, noch größere Probleme mit der Wertschätzung erfahren oder das auch so empfinden an der Stelle. Es ist ein Stück weit, viele Advertiser sind sehr professionell, die informieren über Tracking-Ausfälle, temporäre, die gleichen so etwas aus. Das gibt es alles, aber das ist natürlich nicht die Regel. Von daher wundert mich das in keiner Weise, dass Affiliates sich unsicher fühlen, ob die Advertiser wirklich vernünftig tracken, ob sie auch überhaupt ein Interesse daran haben, vernünftig zu tracken. Das ist ja ein bisschen so diese Krux auch. Der Affiliate arbeitet eben auf CPO-Basis, geht in eine Vorleistung und muss sich dann eben einfach auch sicher sein, dass seine Leistung entsprechend vernünftig getrackt und vergütet wird. Das ist nicht immer der Fall. Also daher kommen natürlich auch diese Aussagen, die wir jetzt von den Affiliates gehört haben. Das ist einfach wichtig. Also es ist einfach auch für die Advertiser in meinen Augen wichtig, dass sie das Vertrauen aufbauen oder dem Affiliates das Vertrauen geben, dass wenn der Affiliate eine Leistung bringt, diese auch entsprechend fair getrackt und vergütet wird. Mhm. Das ist ganz wichtig, ja.
Und man sieht es natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich schon immer einzelne Muster-Advertiser, die dann auch Vorträge auf Konferenzen präsentieren, die dann natürlich schon vorbildlich aktuelles Tracking einbinden, Cross-Device-Tracking nutzen, Customer-Journey-Tracking nutzen. Aber da muss man halt auch sagen, dass diese halt in der Minderheit sind und dass es natürlich in Deutschland eine höhere vierstellige Summe an Advertisern gibt. Und auch da geht aus der Trendumfrage eben hervor, weil wir da speziell die Merchants gefragt haben, dass zum Beispiel 52% der Merchants kein Customer Journey Tracking verwenden, dass 48% der Merchants kein Cross-Device Tracking nutzen, dass 30% der Merchants noch kein Mobile Tracking nutzen. Und daran sieht man halt eigentlich auch die Diskrepanz zwischen den Affiliate-Wünschen, dass eben kanalübergreifend und deviceübergreifend Umsätze gemessen werden auf der einen Seite und andererseits, dass die Merchants halt diese technischen Möglichkeiten noch gar nicht nutzen.
Ja, ist nicht so schön, aber gerade dass der Bereich, also 30% kein Mobile-Tracking haben, das ist natürlich tatsächlich ein Desaster. Also das darf man sich im Jahr 2019 nicht mehr leisten. Beim Cross-Device-Tracking oder Multi-Channel-Tracking kann man geteilter Meinung sein. Grundsätzlich wäre alles wünschenswert natürlich. Wie gesagt, der Affiliate geht in Vorleistung, liefert eigentlich kostenlosen Traffic zum Advertiser, muss sich dann eigentlich auch sicher sein, dass alles eben gemessen wird, wozu er was beigetragen hat. Aber gerade beim Mobile-Tracking, das geht einfach überhaupt nicht. Wir haben sicherlich heutzutage auch viele Smartphone-Only-Sales. Also das erlebe ich auch in meinem Bekanntenkreis, dass Leute inzwischen die gesamte Customer-Journey auf einem Smartphone abbilden. Also sie suchen nach dem Produkt und wollen dort auch abschließen. Dafür braucht es jetzt nicht unbedingt ein Cross-Device-Tracking, aber zumindest das Mobile-Tracking muss gegeben sein. Und wenn da 30% schon mal verloren gehen, also wenn wir das jetzt mal einfach dann hochrechnen, 30% haben kein Mobile-Tracking, also gehen mal 30% verloren, das macht es für Affiliates einfach auch schwer, kostendeckend zu arbeiten.
Was ich tatsächlich sehr dramatisch und erschreckend finde, ist die nächste Zahl, Und zwar denke ich mal, dass die meisten ja mitbekommen haben, dass im letzten Jahr Apple mit ITP, Mozilla mit ETP und jetzt auch Google Chrome angekündigt hat, dass sie zukünftig Third-Party-Cookies blocken werden oder eben anders mit ihnen umgehen werden. Das heißt, es sollte eigentlich die komplette Branche schon mitbekommen haben, dass Third-Party-Cookies nicht mehr State of the Art sind. Und deswegen hat mich die nächste Erkenntnis doch sehr verwundert, weil ja die Affiliate-Netzwerke schon relativ schnell reagiert haben. Merchants haben die Möglichkeit, entweder ein First-Party-Tracking zu implementieren, entweder über Subdomains, oder dass eben Netzwerke einen Workaround erstellt haben, um über Master-Tags ein First-Party-Tracking auszuspielen, dass es die Möglichkeit gibt, mittlerweile bei Avon über ein Bounceless-Tracking oder ein Server-to-Server-Tracking das Ganze messbar zu machen. Und deswegen war ich sehr verwundert, dass 30% erst der Merchants auf ein First-Party-Tracking oder auf ein Master-Tag-Tracking umgestellt haben. Das heißt, 70% der Merchants, und das ist der Großteil, noch gar nichts verändert haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass viele Bestellungen aktuell nicht mehr richtig zugewiesen werden. Das fand ich jetzt schon ein bisschen erschreckend, diese Zahl.
Selbstverständlich ist das erschreckend. Man muss immer mal sehen, wie viel Marge kann denn so ein Affiliate überhaupt erzielen. Oft haben sie ja auch selber Traffic-Kosten. Das ist jetzt bei SEO nicht unbedingt der Fall, aber es ist ja auch nicht die Regel. Und wenn man dann eben bedenkt, dass in diesen Prozentbereichen einfach Umsätze nicht vernünftig zugeordnet, eventuell sogar verloren gehen, dann kann das eben schon der Make-or-Break-Moment sein, ob sich jetzt so ein Affiliate-Modell rechnet oder nicht. Ja, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass also viele Advertiser, die es noch gibt, also wir reden eben nicht von denen, die du genannt hast, die auf die Affiliate Conference oder Tactics kommen und dort Vorträge halten, sondern die anderen über 1000, immer noch unterschätzen, dass Affiliate Marketing eben auch Aufwand ist. Also da gibt es bei vielen auch immer noch diese schöne Aussicht, ja, ist super, wir machen Affiliate Marketing, wir zahlen ja nur, wenn wir einen Verkauf gemacht haben. So einfach ist das auch nicht. Also ein Affiliate-Programm zu betreiben, bedeutet eben auch Aufwand und der Basisaufwand dabei ist eigentlich sicherzustellen, dass das Tracking funktioniert. Und es ist ganz schlimm, dass nicht allen Advertisern, dass es ihnen egal ist, sie die Ressourcen nicht haben oder was auch immer. Affiliate Marketing kann nur funktionieren, wenn auch die Advertiser da ihre notwendigen Tätigkeiten noch durchführen.
Also ich kann es mir auch nur so erklären, dass es halt so ist, dass nur die wenigsten Affiliate-Programme von Agenturen betreut werden oder auch nur die wenigsten Affiliate-Programme einen Vollzeit-Affiliate-Manager haben und dass es halt einfach bei ganz vielen Merchants so ist, dass sie sich entweder mit dem Thematik der veränderten technischen Voraussetzungen in den Browsern noch nicht so sehr eingearbeitet haben oder auch nicht so sehr auskennen oder dass vielleicht auch deren Technikern gar nicht bewusst ist, dass es hier Veränderungen nötig sind, damit eben das Tracking für Affiliates noch richtig funktioniert. Also so kann ich mir erklären, dass es einfach bei der Priorisierung von vielen Themen, die ja so ein Online-Shop hat, aktuell einfach nicht die entsprechende Wertschätzung bekommt, weil die Umsätze kommen ja nach wie vor bei den Merchants rein, aber sie werden dann halt einfach anderen Kanälen zugewiesen. Und das bekommen natürlich große Merchants mit, die hier, wie gesagt, professionell arbeiten. Aber ich glaube, es gibt da halt einfach ganz viele, die haben das einfach auch nicht auf dem Schirm. Aber die Leidtragenden sind halt einfach auch die Affiliates, die das natürlich schon dramatisch merken, weil sie da natürlich das in ihren Statistiken schon erkennen, dass hier einfach die Umsätze rückläufig sind.
Ja, du hast es gerade eigentlich ganz richtig gesagt. Also der Advertiser empfindet diesen Pain erstmal gar nicht, weil die Verkäufe ja weiterhin stattfinden. Also wenn man böse sein wollte, könnte man sogar sagen, vielleicht finden sie das ganz gut, dass das Tracking nur noch zu 70% läuft, weil man sich dann vielleicht 30% Provisionen sparen kann. So weit möchte ich aber gar nicht gehen. Also wenn das passiert, sind das sicherlich Einzelfälle. Aber ich glaube genau, dass dieser Need vom Advertiser einfach nicht richtig verstanden wird. Also das wird in der Prioritätenliste dann mal ein bisschen weiter nach hinten gesetzt. Da müssen wir auch noch mal was machen. Aber es geht eben nicht direkt an den Umsatz. An den Umsatz ginge es erst, wenn Affiliates sagen, wir bewerben dich dann nicht mehr. Das überlegen sich Affiliates aber eben auch sehr gut. Von daher ist der Advertiser da leider auch in einer relativ starken Position noch, dass er eben mit sowas zum Teil auch durchkommt und sagt, und die Affiliates sagen, ja, ich will den Advertiser trotzdem nicht verlieren, auch wenn er nicht alles trackt, ich mach weiter. Da müssen sich Affiliates dann entsprechend auch mal überlegen, vielleicht solche Advertiser zu sanktionieren und dann auch mal zu pausieren.
Also da kann man tatsächlich nur hoffen, dass hier bei den Merchants dieses Jahr ein Umdenken stattfindet und dass sie das Thema Tracking in ihre Priorisierung höher setzen. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch und ich denke mal, das wäre auch für die Branche enorm wichtig. Kommen wir mal zum nächsten Thema, was ja eigentlich schon seit Jahren immer wieder diskutiert wird und auch immer wieder verschoben wird, nämlich das Thema E-Privacy-Verordnung. Hier war unsere Frage in der Umfrage, inwieweit denn die Affiliate-Teilnehmer das Thema E-Privacy-Verordnung als Gefahr für das Affiliate-Marketing sehen. Und hier ist es so, dass 74% der Affiliates und 64% der Agenturen und Netzwerke die E-Privacy-Verordnung als Gefahr für ihr Geschäftsmodell sehen. Und bei den Merchants ist die Gefahreneinschätzung leicht rückläufig. Also 2019 sahen noch 65% der Merchants in der E-Privacy-Verordnung eine Gefahr. Für 2020 sind es nur noch 44%. Meine Interpretation wäre, dass halt das Thema dadurch ein bisschen vielleicht nach unten gerutscht ist, weil einfach auch im vergangenen Jahr nicht viel passiert ist und weil es ja auch immer wieder zu Veränderungen kommt in dem Entwurf der E-Privacy-Verordnung. Aber dennoch hängt sie natürlich nach wie vor wie so ein Damoklesschwert über der Branche. Siehst du nach wie vor eine Gefahr in einer möglichen E-Privacy-Verordnung?
Ja, also ja, natürlich. Also in dem Sinne, wie wir die E-Privacy diskutiert hatten, du hast gesagt, sie ändert sich immer mal, aber grundsätzlich, so vereinfacht gesagt, geht es ja dann ein Stück weit auch darum, Cookies dürfen wirklich nur noch gesetzt werden, wenn ein Consent da ist. Und viele Affiliates können sich diese Consents dann einfach auch nicht beschaffen. Also sie haben nicht die Macht, die Möglichkeiten über Login-Daten oder sonstige Dinge, sich diese Consents zu besorgen. Oder auch bestimmte Publisher-Modelle wie Retargeting sind meines Wissens dann einfach auch nicht mehr möglich. Und daher, da uns das ja auch betrifft, mache ich mir das schon Sorgen. Dass das ein bisschen rückläufig ist, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass, wie du es richtig gesagt hast, ist letztes Jahr nicht viel passiert, ist jetzt erstmal wieder ein bisschen verschoben. Dann hat man ja auch noch, sollte es beschlossen werden, eine zweijährige Übergangsfrist. Also das wirkt im Moment ein bisschen wieder, das Thema ist erstmal weit weg. Nur das Chrome 80 Update, das kam jetzt so auch nicht aus dem Nichts, aber du hast ja mitbekommen, wie dort reagiert wurde. Jetzt in den letzten Tagen veröffentlichen alle Netzwerke Pressemitteilungen. Wir haben uns jetzt drum gekümmert. Aber auch bei der DSGVO war das so. Alles passierte auf den letzten Drücker mehr oder weniger. Und so wird es bei E-Privacy dann auch sein. Also wenn sie dann wirklich am Horizont ist, dann geht die Nervosität wieder los. Also so wird sich das erklären, dass das so ein bisschen rückläufig ist, gerade bei den Advertisern. Aber es ist eindeutig am Horizont. Und wenn das so kommt, dann weiß ich nicht, ob wir diese Geschäftsmodelle, die wir aktuell fahren, noch so fahren können. Also ist die Gefahr sehr groß, ja.
Was mich auch gewundert hat, ist die nächste Zahl, weil eigentlich, du hast es vorhin erzählt, dass auch bei der DSGVO die Verwunderung da war und dann alle ganz panisch kurz vor dem Mai dann alles umgestellt haben, obwohl es ja auch diese Übergangsfrist gab. Und ähnlich sehe ich es auch bei der E-Privacy-Verordnung, weil eigentlich, es gibt ja schon verschiedene Gerichtsurteile, wie man das mit dem Nutzer-Opt-in umgehen musste. Und in manchen Bereichen ist es immer noch so ein Graubereich, brauche ich das Nutzer-Opt-in und wann und für welches Cookie. Ja. Aber dennoch ist das Thema Consent-Management-Systeme, was man ja auch vorhin bei den Trends gesehen hat, bei den Merchants ein ganz wichtiges Thema. Alle informieren sich irgendwie drüber, Wie kann ich mir das Opt-in erst einholen? Deswegen hat mich auch die nächste Zahl sehr verwundert, nämlich dass lediglich erst 13% der Merchants ein Consent-Management-Tool einsetzen. Und damit meine ich jetzt nicht diesen Cookie-Banner, den man überall sieht, wo man sagt, klicke OK und du akzeptierst unsere Cookies, sondern damit meinen wir tatsächlich ein Consent-Management-Tool, wo dann auch tatsächlich im Hintergrund einer Datenbank gespeichert wird, wer das Opt-in gegeben hat und wer nicht. Und das sind scheinbar erst 13% der Merchants. Bestätigt allerdings auch meine These, weil ich war vor ein paar Wochen bei UserCentrics, das ist ja ein großer Anbieter für Consent-Management-Tools. Und auch die sagten, dass sie erst über 100 Kunden haben in dem Bereich, was mir auch sehr wenig vorkam. Gefühlt nimmt das momentan zu, also gefühlt scheinen jeden Tag wieder neue Consent-Management-Tools, wenn ich auf Online-Shops rumsurfe, und es wird mehr. Aber dennoch kommt es mir nach wie vor sehr wenig vor, vor allem wenn man wirklich professionelle Content-Management-Systeme sieht, wo man dann wirklich auch auswählen kann zwischen technisch notwendigen Cookies, Marketing-Cookies, Analyse-Cookies, also wirklich auch unterscheiden kann. Warum glaubst du, dass die Merchants noch nicht in der Masse mit solchen Systemen arbeiten?
Also ich möchte erstmal vorwegschicken, dass ich diese ganzen Consent-Banner und Cookie-Banner und so weiter ganz furchtbar finde. Also ich finde sie für das Erleben des Nutzers grauenhaft. Das kann in meinen Augen nicht das Be-all-end-all sein. Ja, du musst sehen, wir haben zig Millionen Internetnutzer in Deutschland und die meisten Leute wissen mit so einem Cookie-Banner überhaupt nichts anzufangen. Die wissen ja nicht mal, was das ist. Und das macht gerade auch, wenn du mobil surfst, das ist total nervig. Du tippst ja relativ schnell durch dein Display durch und möchtest, wenn du eine Website aufrufst, auch sofort loslegen. Und dann passiert erstmal nichts, weil dieser Consent-Banner da ist. Warum setzen die Advertiser es nicht trotzdem ein, wenn es denn notwendig ist? Also trotz meines Plädoyers dafür, dass man sie abschaffen sollte. Auch da ist es sicherlich eine Art Verdrängung. Der Druck scheint da nicht groß genug zu sein, momentan sowas durchzuführen. Man liest zwar ab und zu mal ganz über eine Strafe, die hier und da und die 1&1 musste jetzt etwas mal bezahlen und so weiter. Aber ich glaube, das Thema ist insgesamt zu weit weg für die Leute. Und deswegen ist die Adaptionsrate eben nicht so hoch. Was ich allerdings auch befürchte, wenn sich das auch flächendeckend durchsetzt, ich habe so ein paar Zahlen gehört jetzt von Leuten, die das haben, ist, dass natürlich die Nutzer, die dann ihr Consent wirklich aktiv erteilen, sehr gering ist. Also es ist, glaube ich, für uns kann nicht wirklich die Lösung sein, uns dann auf bestehende Konsens zurückzuziehen. Das werden zu wenige sein, glaube ich. Also auch wenn E-Privacy da ist.
Okay. Also da kenne ich jetzt tatsächlich andere Zahlen. Wir haben Kunden wie Yellowstorm oder EMBW, die das schon einsetzen. Und da ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der User ihr Opt-in gibt. Okay. Und wir haben es zum Beispiel auch vor kurzem auf affiliateblog.de haben wir auch einen Consent-Banner eingeführt, da, wo ich dann eben selber auch die Statistiken sehe. Und da sind es auch über 95% der User, die ihr Werbeeinverständnis geben.
Okay, nicht schlecht. Vielleicht ist das von denen, wo ich es gesehen habe, die Formulierung zu ungünstig.
Und also genau da sehe ich, das ist ein guter Ansatz, da sehe ich die große Chance. Weil dadurch, dass es momentan halt immer noch so in der Schwebe ist, wie muss ich konkret mit dem Nutzer umgehen, wie muss konkret dieses Werbeeinverständnis formuliert sein, ausschauen, sehe ich halt da momentan die Chance bei den Merchants, wenn sie ein Consent-Management-System nutzen, dass sie aktuell einfach auch ganz viele AB-Tests machen können, um dann auch die bestmögliche Usability und Opt-in-Conversion, nenne ich es mal, zu finden. Als Beispiel, ich möchte es zwar uns ungern nennen, aber es ist ein Beispiel von UserCentrics, das ist die Website vom fcbayern.de. Ich bin jetzt kein großer Bayern-Fan, aber ich muss es einfach an der Stelle nennen, die halt sehr intensiv mit UserCentrics das Consent-Management-System getestet haben und da ganz viele unterschiedliche Varianten getestet haben. Das heißt, angefangen von der Positionierung des Consent-Management-Tools über verschiedene Farben, verschiedene Formulierungen um dann letztendlich die bestmöglichste Formulierung, Platzierung zu finden, um möglichst viele Opt-ins zu erhalten. Und das ist halt aus meiner Sicht momentan noch die Chance für Unternehmen, sich gut zu platzieren, indem sie jetzt anfangen, ein Content-Management-System einzuführen, um halt einfach auch Tests durchzuführen, was ist denn die beste Möglichkeit, um das Nutzer-Opt-in zu bekommen. Und das ist halt jetzt gerade die Chance, solange noch nicht hundertprozentig klar ist, sowohl durch eine E-Privacy-Verordnung als auch andere Gerichtsurteile, wie es denn jetzt final ausschauen muss, dass man eben jetzt sich diesen Wissensvorsprung aneignet, um dann, wenn es dann wirklich mal konkret wird, dann die beste Lösung zu haben. Also das wäre so mein Plädoyer, jetzt mit Content Management anzufangen.
Ja, also grundsätzlich hast du natürlich recht. Wenn man jetzt entsprechend testet, hat man da einen Informationsvorsprung, als wenn man das wieder einführt, 5 Tage oder 3 Tage, bevor es dann notwendig wird. Also mich freut, dass du da bessere Zahlen hast. Ich muss aber auch sagen, ich habe keine so große Datenbasis, da wir jetzt keine Website-Betreiber sind, sondern nur Werbung an der Stelle machen. Aber dann sehe ich das tatsächlich sehr positiv. Also wenn du von 95%igen Raten sprechen kannst.
Ja.
Schließe ich mich deinem Plädoyer an.
Genau. Du hast es gerade schon angesprochen, deine Meinung, warum noch nicht so viele ein Content-Management-System nutzen. Da war deine Meinung, dass der Druck vielleicht noch nicht so groß ist bei den Merchants, auf die Situation zu reagieren. Und das bestätigt eigentlich auch die nächste Statistik aus unserer Trendumfrage. Wir haben nämlich gefragt, welchen Einfluss denn im vergangenen Jahr die Datenschutzthemen und Browserregulierungen auf den Umsatz hatten. Und da haben 32% der Affiliates, nur 17% der Merchants und 44% der Agenturen und Netzwerke gesagt, dass sie dadurch negative Einflüsse auf ihre Umsätze hatten. Das heißt, viele Merchants vor allem sehen anscheinend durch diese Datenschutzthemen, Gerichtsurteile, Browserregulierungen noch keinen großartigen negative Einflüsse auf ihre Affiliate-Umsätze und haben dadurch wahrscheinlich auch noch nicht wirklich den Druck, irgendwas an der aktuellen Situation zu verändern. Was natürlich eine Gefahr für die Branche darstellt, weil diese Veränderungen sind da, diese kommen, haben Einfluss auf das Tracking, aber gefühlt haben die Merchants hier eben einen anderen Eindruck.
Ja, das erlebt man ja an vielen Stellen in der Wirtschaft. Also wir haben es ja auch mit unserer Autoindustrie tatsächlich gerade so ein bisschen, dass man da eventuell Entwicklungen verschlafen hat, weil es einfach zu gut lief. Und da ist genau die Gefahr, die man sieht. Also solange der Druck im Geldbeutel nicht spürbar ist, scheint auch der Veränderungsdruck nicht hoch genug zu sein. Der kommt dann nämlich viel härter, wenn dann die Umsätze runtergehen. Das ist eben die einzige Punkt, die ich dafür habe. Natürlich auch so diese Unsicherheit, wie machen wir es jetzt richtig? Deswegen schiebt man das vielleicht auch ein bisschen auf die lange Bank. Wenn man jetzt klar wüsste, wir müssen das und das tun, um zukunftsfest zu sein, glaube ich, würde man das eher angehen. Und eben so diese Mischung aus der Unsicherheit plus den noch fehlenden Druck durch sinkende Umsätze sorgt dann für so eine Starre, dass man halt sagt, okay, warten wir erstmal ab, wie sich's weiterentwickelt, machen erstmal gar nichts. Mhm.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass E-Privacy irgendwann kommt, dass die Browser immer noch strenger mit Cookies umgehen, was glaubst du denn, was könnten denn Alternativen zum Cookie-Tracking sein? Also zum einen, wie gesagt, gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, dass man First-Party-Cookies nutzt, um damit die Browser-Regulierungen für Third-Party-Cookies zu vermeiden. Es gibt die Möglichkeit, Server-to-Server-Tracking zu nutzen. Aber gehen wir mal weg von diesem reinen Cookie-Tracking. Es gibt ja Möglichkeiten, auf Identifier-Basis zu messen. Ich möchte da jetzt gar nicht technisch drauf eingehen. Am besten googelt ihr einfach mal nach Identifier-Tracking oder Ähnlichem, was ja im Display-Bereich sehr stark diskutiert wird. Und es wird ja auch sehr stark über sogenannte Login-Allianzen diskutiert. Die European NetID Foundation ist hier ein großer Anbieter, wo man sich als User anmelden kann, einen Generalschlüssel sozusagen bekommt und damit sein Werbeeinverständnis für ganz viele Webseiten gibt, die eben bei dieser Login-Allianz teilnehmen. Glaubst du, dass solche Login-Systeme, dass Login-basiertes Tracking eine Alternative im Affiliate-Marketing sein könnte in der Zukunft für Cookie-Tracking?
Ich vermag das noch nicht abzuschätzen. Also mein Glaube ist, dass diese NetID oder sonstige Anbieter, die brauchen einen klaren Mehrwert für den Nutzer, um sich dort anzumelden. Also nicht einfach so, meldet euch einmal über an und dann habt ihr euer Werbeeinverständnis gegeben und so weiter. Also es muss ein klarer Mehrwert, den Facebook auch hat, log dich bei mir ein und du kannst meinen Service nutzen. Oder jetzt gibt es hier in München das M-Login, womit man eine ganze Menge Dinge tun kann, wie seinen Parkplatz bezahlen, ein U-Bahn-Ticket kaufen und so weiter. Also wenn ein Mehrwert da ist und der klar kommuniziert werden kann, dann glaube ich schon, dass es da eine Option gibt. Bin aber noch nicht ganz sicher, ob dieser Mehrwert wirklich rausgearbeitet werden kann. Mhm. Auch hier ist bei NetID die Erfahrungswerte oder die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das sind nicht viele und zum Teil warst du auch mal dabei, glaube ich. Beim Jan Ippen hatten wir ja mal dieses Gespräch geführt. Haben natürlich gesagt, dass sie haben es eingebaut, aber die Nutzung ist halt verschwindend gering an der Stelle bis dato. Mhm. Ist also noch nicht hundertprozentig zu beurteilen.
Also ich glaube, dieses Problem sieht auch die NetID. Die planen ja fürs zweite Quartal 2020, wenn sie sozusagen mit ihrer Beta-Phase fertig sind, eine ganz große B2C-Kampagne, um den Nutzern auch die Vorteile vorzustellen und das Produkt genauer zu erklären. Ich glaube, man muss halt den Nutzern einfach auch die Vorteile mal schmackhaft machen, was sie denn für Vorteile haben, wenn sie sich in einem Login-System anmelden. Vielleicht auch die Nachteile erklären, die es für Online-Journalismus hat, wenn diese keine Einnahmequellen mehr haben. Aber dazu braucht es, glaube ich, einer großen Aufklärungskampagne, weil wir sprechen natürlich immer in unserer Bubble von den Menschen, die wissen, worum es geht, weil sie tagtäglich mit Online-Marketing zu tun haben. Aber wir müssen das natürlich von den 99% der Menschen ausgehen da draußen, die halt von dem Thema, von dem wir hier reden, überhaupt keine Ahnung haben und denen man halt die Vorteile mehr erklären muss, was sie denn generell für Vorteile haben, wenn sie sich in so einem Login-System anmelden müssen. Also ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung der breiten Masse, das Thema überhaupt mal schmackhaft zu machen und überhaupt mal zu präsentieren.
Ja, absolut. Ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt mit dit Cookie-Bannern. Viele Leute, die diese Cookie-Banner sehen oder die Consent-Banner oder was auch immer, wissen halt auch gar nicht, was da passiert. Ja, also wenn du nicht mit Internet in irgendeiner Form zu tun hast, weißt du nicht zwingend, was ein Cookie ist. Und dann kannst du mit solchen Sachen eben auch nichts anfangen. Also wenn es NetID gelingt, eben genau diesen Nutzern den Mehrwert klar näher zu bringen und auch einen Mehrwert zu liefern an der Stelle, dann glaube ich, dass es eine Chance gibt für einen Anbieter und ich würde mir auch wünschen, dass es eine Chance gibt für so einen Anbieter. Mhm. Denn immer sehen, Google und Facebook holen sich die Konsens einfach ab durch ihre Services.
Ja. Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber es bleibt auf jeden Fall nach wie vor eines der wichtigsten Themen, das ganze Thema Tracking. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, dass es von vielen Merchants noch nicht so ernst genommen wird wie bei den Affiliates. Und es belegt auch die nächste Zahl unserer Umfrage, weil wir haben die Affiliates gefragt, wie viele denn darüber nachdenken, aus dem Affiliate-System abzuwandern und sich neue Monetarisierungsmodelle zu suchen. Und da planen tatsächlich 39% der Affiliates ihre Monetarisierung in 2020 zu ändern, zum Beispiel in Google AdSense oder andere Einnahmemöglichkeiten. Siehst du das ähnlich? Also kennst du auch Affiliates, die darüber nachdenken, nicht mehr über Affiliate-Marketing zu monetarisieren, eben aufgrund dieser ganzen Themen? Wie siehst du das Thema?
Ja, ich kenne tatsächlich ein paar. Also das sind jetzt aus meinem Bekanntenkreis tatsächlich Betreiber von Websites mit sehr relativ großer Reichweite, die aber nicht so conversionstark ist. Also die machen zwar auch Sales über Affiliate-Marketings, aber jetzt keine klassischen Absatzseiten wie eine Gutscheinseite oder ein Cashbacker. Die haben halt eine hohe Reichweite und da gibt es jetzt schon mehrere Tests, das Ganze mit Programmatic Advertising, also einfach Display-Werbung, die automatisch bei Ihnen eingebucht wird, alternativ zu ersetzen. Sie haben eben den Vorteil an der Stelle, dass Sie Werbung nur zeigen müssen. Vielleicht muss auch mal einer draufklicken, aber es müssen keine Transaktionen generiert werden. Ist für diese Affiliates dann natürlich auch einfacher. Programmatic Advertising hat allerdings die gleichen Probleme, die wir hier fürs Affiliate-Marketing diskutiert haben. Also da geht es ja sehr drum um Nutzeridentifizierung durch Cookies und solche Dinge. Und das ist ja auch alles mit in der Gefahr. Wir haben ja gesehen, wie bei Criteo auch der Aktienkurs eingebrochen ist. Das ist ja auch nicht umsonst passiert. Und Criteo ist kein Affiliate. Also ja, ich sehe das vereinzelt, dass Affiliates überlegen, ob es Monetarisierungsmöglichkeiten abseits des Affiliate-Marketings gibt. Für viele, aber eben die jetzt Gutscheinseiten haben oder Cashbacker sind, sind solche Sachen eventuell ein kleines Zubrot, aber keine echten Alternativen.
Aber da kann man auch an dieser Stelle eigentlich nur wieder an die Merchants appellieren, das Thema Tracking und Transparenz in ihrer Priorisierung höher zu setzen, weil die Gefahr schon besteht, dass Affiliates abwandern, wenn sie halt einfach auch nicht mehr fair vergütet werden.
Ja, das ist auch, ja. Ich wollte einen Satz hinzufügen. Es ist eben auch so, dass du ja Traffic, wenn du das gegenrechnest, also am Ende ist es ja irgendwo immer ein CPO oder ein TKP oder was der Advertiser bezahlt. Und wenn man das gegenrechnet, was in anderen Kanälen ausgegeben wird, gegen das, was Affiliate-Marketing ist, bleiben wir nur mal beim Display. Display im Affiliate-Kanal, Display über Display-Kanal, ist im Affiliate-Marketing deutlich günstiger für den Advertiser als in anderen Kanälen. Das muss ich sich mal klar machen. Das liegt aber dann daran, dass dort die Abteilungen oft nicht miteinander sprechen.
Okay, schauen wir uns mal das nächste Thema an. Wir haben die Merchants gefragt, wer denn aus ihrer Sicht so in 2020 die bedeutendsten Publisher-Modelle werden. Und auf Platz 1 mit 65% für die Merchants sind es mittlerweile die Cashback- und Bonus-Affiliates, die als die bedeutendsten Publisher-Modelle zählen. Im letzten Jahr war auf Platz 1 noch die Content-Affiliates, die jetzt nur noch mit 56% auf Platz 3 stehen, hinter den Deal-Seiten, die 57% haben. Was glaubst du denn, warum Content-Affiliates nicht mehr zu den bedeutendsten Publisher-Modellen gehören aus Sicht der Merchants, sondern mittlerweile Cashback-Publisher auf Platz 1 stehen?
Ja, also kann ich natürlich nur vermuten, aber eine Vermutung wäre, diese Diskussion gibt es ja auch schon seit langer Zeit, da wir ja eine Last-Cookie-Vergütung grundsätzlich immer noch haben, kommen eben Content-Publisher sehr häufig am Anfang. Es sind Discovery-Plattformen, wo der Advertiser etwas über die Produkte lernt. Und dann eben, wenn er seine Kaufentscheidung vielleicht auch über den Blog, über den Content-Publisher getroffen hat, dann kommen eben noch andere Publisher-Modelle, wie eben der Gutschein- oder das Cashback-Modell, das ja auch sehr weit hinten ansetzt, erst zum Tragen und überschreiben dann in gewisser Weise den Content-Publisher. Und da Cashback sich etabliert hat eindeutig, also Payback ist eine große Geschichte, aber auch Schub scheint ja sehr groß geworden zu sein, also wenn ich es blöd formuliere, nehmen sie halt den Content-Publisher noch mehr Cookies weg. Aber anscheinend erfreuen sich diese Modelle, wo die Nutzer etwas sparen können, einfach so großer Beliebtheit, dass diese Modelle eben an die Spitze geschossen sind. Also Deal-Seiten ist ja auch entsprechend. Obwohl es sogar mehr Discovery ist. Also Deal-Seiten sind ja mehr wieder Discovery als Cashback beispielsweise.
Jetzt gibt es ja auch diese Entwicklung zum Thema Content Commerce, dass große Verlage wie Burda, wie Axel Springer, wie Spiegel, wie Le Monde sich dazu entschieden haben, mit Affiliate Marketing weitere Erlösquellen zu erschließen. Es fängt natürlich an von White Label Partnerschaften im Bereich Vergleiche, Gutscheine und Co. Aber eben auch, dass zum Beispiel das New York Magazine aus den USA zum Beispiel vor kurzem eine Plattform gelauncht hat, bei dem sie Produkte mit hochwertigen Artikeln empfehlen und dort auch den Traffic durch Affiliate-Links monetarisieren. Siehst du dahingehend einen Trend, dass das Thema Content-Affiliates dadurch wiederbelebt wird oder der Umsatzanteil steigt, dass eben nun Verlage auf das Thema anspringen und dadurch ja weiteres Wachstumspotenzial bieten?
Ja, auch diesen Trend sehe ich tatsächlich, auch aus ganz persönlichem Bereich. Also wir sprechen eben verstärkt mit den Verticals aus dem Axel Springer Verlag. Also es ist jetzt natürlich nicht die Bild oder die Welt aktuell, aber eben das Portfolio an Seiten ist ja deutlich größer und die kommen jetzt auch schon proaktiv auf uns, also auf die Tochtergesellschaft zu, um mit uns zu sprechen, über unsere Erfahrungen im Affiliate-Marketing zu sprechen, weil sie da durchaus die Möglichkeit sehen, abseits der klassischen Display-Vermarktung neue Erlöse zu erschließen. Also von daher, jetzt aus persönlicher Erfahrung kann ich auch das bestätigen.
Ja, spannend. Also da bin ich noch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, auch bei Amazon, die ja nach wie vor eines der größten Affiliate-Netzwerke sind. Erkennt man diese Entwicklung? Die haben ja 2019 das sogenannte On-Site Associate-Programm gestartet. Damit versteht man, dass Publisher jetzt mittlerweile die Möglichkeit haben, von Amazon eben hochwertige und redaktionelle Inhalte direkt auf der Amazon-Plattform einzubinden und damit natürlich eine sehr große Reichweite bekommen, was für Amazon natürlich den Vorteil hat, dass sie dadurch Content-Mehrwert bekommen und die Affiliates können darüber dann auch Affiliates-Link einbinden. Also man sieht schon, dass Verlage zum einen schauen, wie sie an guten Content, an User-Generated Content reinkommen können und einfach sich auch alternative Monetarisierungsmöglichkeiten eben erschließen wollen. Also von dem her bin ich gespannt, wie viel Umsatzpotenzial die dann wirklich haben. Zum nächsten Thema, du hast es vorhin schon ein bisschen erzählt, dass durch diese ganzen Tracking-Themen, pipapo, die Risikoverteilung hinsichtlich der Vergütung von Seiten der Affiliates steigt. Das heißt, die Affiliates bieten Werbeleistungen an, gehen in Vorleistung, buchen vielleicht sogar selber noch Google Ads, um ihren Traffic zu steigern, aber haben die Gefahr, dass sie letztendlich entweder durch ein fehlendes Cross-Device-Tracking, fehlendes Customer-Journey-Tracking, generell fehlerhaftes Tracking weniger Provisionen verdienen. Das heißt, die Affiliates wollen letztendlich eine Wertschätzung und wollen eine Provisionierung ihrer Tätigkeit. Und eine Möglichkeit, solche Affiliates zu vergüten, ist ja ein sogenannter WKZ, also Warenkostenzuschlag oder eben Hybridprovisionen, sei es in Form von CPC in Verbindung mit CPO oder CPO in Verbindung mit WKZ. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und auch da haben wir gefragt, wie viele Merchants das schon machen. Und tatsächlich machen es bereits 70% der Merchants, dass sie ihren Affiliates nicht nur rein CPO-basiert vergüten, sondern eben das Risiko dahingehend aufteilen, dass sie denen eben noch eine andere Provisionsart zuweisen. Und man sieht, dass es sich auch wirtschaftlich auswirkt, weil 57% der Merchants sagten auch, dass sie durch die Bezahlung von Hybridprovisionen auch steigende Umsätze zu verzeichnen haben. Wie siehst du denn generell diese Veränderungen, dass Affiliate-Marketing bisher wirklich rein CPO-basiert war und jetzt dahingehend sich verändert, dass es halt nicht nur der reine CPO, das heißt 5% vom Umsatz, sondern dass es halt so eine Mischkalkulation wird? Wie siehst du denn diese Veränderung?
Also ich sehe das natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber ich habe es ja auch selber, du hattest ja noch diese paar Leute gefragt nach ihren Trends, das war ja tatsächlich mein Trend, dass es da einen Shift gibt, weg vom reinen CPO. Also lachendes und weinendes Auge, weinend, weil ich natürlich, das war ja immer die Stärke des Affiliate-Kanals schlechthin, zu sagen, unser Vorteil gegenüber allen anderen Kanälen ist für dich, lieber Advertiser, du musst nur etwas bezahlen, wenn auch eine Transaktion stattfindet. Das ist ja erstmal ein wunderbarer USP, den müssen wir aber leider ein Stück weit eben auflösen, weil durch diese gesamten Entwicklungen, die es da draußen gibt, das ist gar nicht mal nur eins, das ist nicht nur das Tracking, das fehlende Cross-Device-Tracking und so weiter. Das ist auch manchmal die Betreuung des Advertisers, wie er dieses Programm wahrnimmt. Also irgendwie Sales-Abgleiche nicht hundertprozentig und so weiter stattfinden. Bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es irgendwo doch fair ist. Also das System ist nicht mehr ganz fair zum Affiliate. Er trägt ein zu hohes Risiko. Er trägt quasi auch das komplette Risiko der technischen Entwicklung, Browser und so weiter. Das wird alles irgendwo beim Affiliate abgeladen, weil er immer noch nur Geld bekommt, wenn eine Transaktion stattfindet, hat aber ein immer schwierigeres Spielfeld. Und deswegen ist es so, dass aus Fairnessgründen tatsächlich ich der Meinung bin, dass man in gewissen Bereichen sich das Risiko ein bisschen oder das Risiko ein bisschen absoften muss durch WKZs, durch Hybridmodelle. Ich erlebe auch bei vielen guten Advertisern, dass das dort verstanden wird und wir verhandeln auch solche Dinge inzwischen mit denen. Es wird sich auch verstärkt fortsetzen. Also gewisserweise ist dieses Verständnis auch da, sicherlich nicht bei allen, weil es immer noch Advertiser gibt, die sagen, wieso soll ich denn was so bezahlen? Der arbeitet doch auch auf CPO-Basis. Aber es ist einfach aus Gründen der Fairness, gerade bei guten Affiliates, also muss ja jetzt auch nicht jedem vorab erstmal 1.000 Euro zahlen, sondern aber wenn man gute Affiliate-Beziehungen hat, ist es einfach nur fair, dass das Risiko ein bisschen aufgeteilt wird. Und die Performance-Komponente ist ja auch nicht draußen. Also der Affiliate will ja trotzdem gut performen, um mehr zu verdienen. Von daher ist es einfach im Sinne einer fairen Partnerschaft zwischen dem Advertiser und einigen Affiliates notwendig, dass dort mit anderen Vergütungsstrukturen auch gearbeitet wird.
Und letztendlich ist es ja auch tatsächlich nur eine Umrechnung. Also ich nenne es einfach immer den effektiven CPO, weil ich habe natürlich den klassischen CPO, der rein vom Umsatz abhängig ist. Wenn ich dann allerdings noch die Werbekostenzuschüsse dazu addiere und dann die Gesamtsumme der Provisionen nehme und diese dann geteilt durch die Sales mache, habe ich ja letztendlich auch wieder einen effektiven CPO. Dass dieser natürlich für den Merchant in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich sein muss, ist natürlich völlig klar. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass die Affiliates mit den Merchants auf eine faire Art und Weise zusammenarbeiten. Und wenn beide Seiten davon profitieren, dann ist es ja letztendlich eine Win-Win-Situation.
Ja, absolut. Du sagst es völlig richtig. Es kann alles auf alles umgerechnet werden. Man kann aus einem TKP einen CPO und vice versa und so weiter machen. Das muss man sich entsprechend ausrechnen. Diese WKZs oder Hybride haben eigentlich in meinen Augen nur die Aufgabe, eben das Vorabrisiko ein bisschen gerechter zu verteilen, weil sonst eben der Affiliate ins Totalrisiko geht. Er hat im schlimmsten Fall hat er Werbekosten, hat er Arbeit, versucht echt einen guten Job zu machen, dann trackt aber nichts oder irgendwie so etwas und dann bleibt er eben auch noch auf seinen Kosten sitzen. Also er hat dann gar nichts von seiner Werbeleistung gehabt. Vergleichen wir das mit dem anderen Extrem. Große Display-Werbebudgets werden einfach irgendwo abgeladen, dann wird das durchgefeuert und da hat der Advertiser dann auch nichts von gehabt. Also von daher ist es einfach fair und macht gar keinen Unterschied, ob man jetzt nur pure PPCPO bezahlt oder ob man das eben hybridmäßig abrechnet. Alles leichte Mathematik und überhaupt kein Problem. Aus Fairnessgründen ist es aber eindeutig ein Instrument, das häufiger eingesetzt werden sollte.
Lass uns noch ein Thema ansprechen, und zwar ist es die Entwicklung von Private Network Technologien. Das war auch eine Frage in unserer Trendumfrage an die Merchants. Und da sehen wir, seit 3 Jahren stellen wir diese Frage, eine steigende Relevanz von Private Network Technologien. Also 2018 waren es 28% der Merchants, die gesagt haben, dass sie ein Private Network einsetzen. 2019 waren es bereits 41% und 2020 planen jetzt bereits 48% der Merchants, ein Private Network zu nutzen. Wenn man nach dem Grund fragt, dann sagen 80% der Merchants, dass sie ein Private Network planen, um dadurch die Kosten der Netzwerkgebühren zu reduzieren. 70% sagen eine engere Bindung zu den Affiliates und 20% sagen, weil sie ein First-Party-Tracking nutzen können. Wie siehst du denn die Entwicklung von Private Network-Technologien? Macht es Sinn überhaupt für einen Merchant? Macht es Sinn für einen Affiliate?
Also es kommt drauf an. Ich bin letztens tatsächlich angerufen worden und wurde mir diese Frage gestellt. Ein ganz kleiner Advertiser wollte ein Private Network machen. Da habe ich gesagt, macht in meinen Augen keinen Sinn. Also ich nehme jetzt mal die Agentur aus dieser Gleichung kurz raus. Wenn ich jetzt als Advertiser, als kleiner Advertiser etwas starten möchte, ich habe keine Beziehungen zu Affiliates bis dato, würde ich immer ein Public Network empfehlen, weil grundsätzlich, welche Aufgaben übernimmt ja das Public Network? Die Suche von Affiliates für den Advertiser, wenn es funktioniert. Also das ist natürlich die Voraussetzung. Und die Auszahlung der Affiliates. Also sprich, beim Private Network muss sich ja gegebenenfalls der Advertiser selbst darum kümmern, seine Affiliates auszuzahlen. Das muss man halt leisten können. Also man muss sich genau diese Fragen entsprechend stellen. Habe ich meine Affiliates schon zusammen? Wenn nicht, wie finde ich meine Affiliates? Mache ich das mit der Auszahlung? Haben meine Affiliates Lust, ständig ein neues Netzwerk anzuschließen? Also bei uns ist das zum Beispiel auch ein bisschen Aufwand mit Sales Import und so weiter und so fort. Also immer ein neues Netzwerk anzuschließen. Wenn man allerdings seine Affiliates zusammen hat, also man kennt seine Affiliates, will auch nicht großartig welche hinzunehmen und solche Dinge, dann macht ein Private Network in meinen Augen sehr viel Sinn, weil die wir jetzt hier auch kennen in Deutschland, die machen ja schon einen tollen Job. Da sind ist die Chefetage dicht dran, technisch sehr begabt. Also die setzen ja auch diese Sachen mit Chrome und so weiter alles wirklich schnell um. Also von daher kann ich von einem Private Network auch nicht abraten. Du musst mal sehen, Awin war sehr stark mit sich beschäftigt im letzten Jahr. Das ist jetzt abgeschlossen, also wie man da wieder angreifen will. Für die Public Networks wird es auf jeden Fall darum gehen, eben genau diesen USP wieder herauszuarbeiten, also diese Vorteile, die sie haben. Mhm. Aber das sind eben Fragen, die man sich stellen muss. Wie sieht's mit den Affiliates aus? Kenne ich die schon? Habe ich die schon? Möchte ich die Auszahlung machen? Wie viel Support kann ich auch leisten? Das sind die Fragen, die einfach über Private oder Public auch entscheiden.
Also was mich tatsächlich auch ein bisschen irritiert hat, war eben die Begründung bei 80% die Kostenreduzierung der Netzwerkgebühren, weil da, glaube ich, wie du schon sagst, einfach auch nicht beachtet wird, dass zum Beispiel bei den Public Networks da ja auch eine Leistung dahinter steckt, nämlich, dass sie sozusagen, wie der Name schon sagt, ja ein Netzwerk von Affiliates liefern. Und wenn ich jetzt ein Private Network habe, dann habe ich selber die Arbeit, dass ich mir Affiliates ins Private Network holen muss. Das heißt, dadurch entstehen mir ja wieder zeitliche Aufwände, die ja auch wieder irgendjemand bezahlen muss. Und wenn man dann noch sieht, dass man mittlerweile mit den meisten Public Networks ja auch hinsichtlich der Kosten verhandeln kann, dementsprechend wie viel Leistung man vom Netzwerk benötigt, hat es mich ein bisschen irritiert, dass die meisten den Grund darin sehen, ein Private Network zu nutzen, dass sie sich einfach nur Kosten sparen. Weil früher, wo das Thema noch nicht so groß war, hat man ja immer argumentiert, ich nutze ein Private Network, um die Kosten, die ich mir da einspare, wiederum in Provisionen für die Affiliates zu reinvestieren, um den Affiliates dadurch mehr Provision ausbezahlen zu können. Das hat sich anscheinend ein bisschen gewandelt und die meisten sehen tatsächlich anscheinend nur einen Nutzen in einem Private Network, um ihre Kosten dadurch irgendwie zu reduzieren. Das hat mich ein bisschen irritiert und vor allem auch, weil nur 20% als Grund genannt haben, First-Party-Tracking. Gerade das ist für mich zum Beispiel ein großer USP in einem Private Network, dass ich es mir halt wirklich als eigenes Netzwerk auf meiner Domain installieren kann und damit halt wirklich sicheres First-Party-Tracking ausspielen kann. Aber das sehen scheinbar nur die wenigsten als einen der Hauptargumente.
Ja, ich glaube das tatsächlich auch vom Mindset. Das spielt auch alles so ein bisschen in die Richtung zu den Fragen, die wir ja schon geklärt haben. Und du hast auch richtig gesagt, Private war mal dazu da, um eben die Netzwerkgebühr ein Stück weit in höhere Affiliate-Provision umwandeln zu können. Das scheint gar nicht mehr der Fall zu sein. Und bei vielen Advertisern ist es eben anscheinend auch noch nicht so wichtig oder es scheint irgendwie nicht ganz so die Priorität zu sein, dass ihre Affiliates immer fair vergütet werden. Also 20%, das kommt ja dann ganz gut hin. Denen scheint das wichtig zu sein, aber bei vielen ist es eben, wenn ich ein bisschen weniger bezahlen kann, dann mache ich das doch. Mhm. Aber eben, dass viele von denen auch unterschätzen, wie viel Aufwand auch mit einem Private Network dann auch da ist. Also dann hat man ja, doof gesagt, erstmal nur eine Software, also eine SaaS-Lösung. Und dann kann man damit dann umgehen. Also wenn, wie gesagt, alles diskutiert unter der Prämisse ist, es keine Agentur da, dann ändert sich das Spielfeld natürlich schon mal wieder ein bisschen. Man könnte natürlich als Advertiser sagen, ich betreibe jetzt über meine Agentur ein Private Network. Dann ist das schon wieder alles ein bisschen etwas anderes. Aber wenn ich nur in diesem Dreiklang bleibe, Advertiser, Netzwerk, Publisher, sehe ich Privates deutlich schon schwieriger an der Stelle. Für viele Advertiser. Mhm.
Lass uns mal langsam zum Ende kommen und nochmal ein Fazit ziehen. Ich würde einfach mal anfangen. Also was ich auf jeden Fall sehr positiv sehe, ist weiterhin eben den steigenden Umsatzprognosen für 2020 von allen Beteiligten. Ebenso wie eben auch das Umsatzwachstum im vergangenen Jahr. Also man sieht, dass Affiliate Marketing weiterhin sehr relevant ist im Online-Marketing-Mix. Dennoch merkt man auch die steigende Diskrepanz zwischen den Affiliates und Merchants hinsichtlich der Priorisierung von Tracking-Themen, sei es jetzt von Browser-Regulierung oder Datenschutzthemen. Da klafft das Ganze momentan noch sehr auseinander. Die Affiliates wollen sehr stark ein transparentes und sicheres Tracking, was für sie eines der wichtigsten Themen ist in 2020. Und bei den Merchants ist es scheinbar noch nicht so angekommen, weil eben erst 30% der Merchants ein First-Party- oder Master-Tracking implementiert haben. Also da besteht auf jeden Fall noch ganz, ganz großer Nachholbedarf. Was man auch merkt, ist eben die steigende Relevanz von Consent-Management-Tools zur Abfrage von den Nutzer-Opt-ins, zumindest auch in der Wahrnehmung, noch nicht in der Implementierung. Genauso wie eben auch die Nutzung von Cross-Device-Tracking, um damit eben den steigenden Mobile-Traffic besser messen zu können. Auch da ist es so, dass 39% der Affiliates momentan sich Gedanken machen über neue Monetarisierungsformen, weil es eben diese Diskrepanz gibt zwischen Affiliates und Merchants. Man merkt, dass sich die Provisionsmodelle im Affiliate-Marketing wandeln, weg vom reinen CPO-Modell hin zu Hybrid-Provisionen, sei es mit fixen WKZ-Zulagen oder eben Kombinationen, um damit eben das Risiko fairer zu verteilen. Und was auf jeden Fall weiterhin sehr spannend bleibt, ist das Thema, wie geht es mit E-Privacy-Verordnung um, wie geht es weiter mit Browser-Regulierungen, werden die Cookie-Einstellungen immer noch strenger und das wird sicherlich weiterhin die Branche umtreiben in 2020. Und von dem her hast du jetzt gerne das Schlusswort. Welches Fazit ziehst du für dieses Jahr? Was glaubst du, auf was muss sich die Affiliate-Branche in 2020 als wichtigste Themen so einstellen?
Vielen Dank. Also was ich insgesamt mal positiv fand, auch als ich mir die Trends der Experten und so weiter durchgelesen habe, in den Vorjahren war es ja viel so, ging es ja sehr viel um technologische Sprünge, also Voice, Augmented Reality und so weiter. Das ist alles ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt. Glaube ich auch weiterhin nicht, dass das eine große Rolle fürs Affiliate Marketing in diesem Jahr spielen wird. Wir werden uns sehr stark weiterhin mit dem Tracking, also mit der Haupt-DNA unseres Kanals beschäftigen. Das ist das Notwendige, das muss aufrechterhalten werden, sonst kann der Kanal nicht wachsen und nicht gedeihen. Insgesamt glaube ich aber wirklich, sehe ich positiv fürs Affiliate-Marketing, einfach weil ich denke, dass die Unternehmen dazu übergehen werden, ihren Blick wieder mehr aufs Performance-Marketing zu richten. Passt auch zu dieser Kostenersparnis ja grundsätzlich, die Sie ja durch die Private Network Wechsel machen wollen. Also wenn Sie Kosten sparen wollen, kommen Sie eigentlich trotzdem am Performance Marketing nicht vorbei. Und deswegen haben wir gute Chancen, ein tolles Jahr hinzulegen. Und das werden wir auch schaffen.
Super. Ingo, ich danke dir viel für deine Einschätzung. Damit haben wir es auch nicht nur meine Meinung gehört, sondern auch zwei Meinungen zu den wichtigsten Trends in 2020. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Affiliate Musics und wünsche euch allen jetzt noch eine schöne Restwoche. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.